Ja, herzlichen Dank erstmal, dass ich heute nochmal bei euch predigen darf. Es ist wirklich schön, nochmal bei euch zu sein und dass auch die Reihen ganz gut gefüllt sind, denke ich. Sehr schön. Ja, der Predigttext für heute steht in Johannes 8, Vers 3 bis 11 und ist überschrieben mit dem Titel Jesus und die Ehebrecherin. Und ich lese den Text jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese mal ab Vers 2 wegen des Kontextes. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich um und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Was für eine Herausforderung. Jesus wird hier mit einem Fall von Ehebruch konfrontiert, einem Versagen, einer sündhaften Verfehlung, die damals nach dem im Alten Testament verfassten jüdischen Gesetz mit Todesstrafe geahndet wurde. Ja, sogar mit einer sehr qualvollen Hinrichtung durch Steinigung. Und mancher fragt sich vielleicht, warum so ein Vorfall in der Bibel beschrieben wird. Aber ich denke mal, es ist ganz gut, dass auch diese Begegnung hier vorkommt im Wort Gottes. Gerade wenn man bedenkt, wie Jesus am Ende damit umgegangen ist. Aber schauen wir zunächst mal in meinem ersten Punkt den Hintergrund an. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Frau so in der Öffentlichkeit vorgeführt wird? Die Schriftgelehrten und Pharisäer verstanden sich ja damals als Hüter von Recht und Ordnung in Israel. Sie beriefen sich dabei auf die Tora, dem Teil des Alten Testamentes, in dem Gottes Gesetze und Regelungen für ganz viele Situationen des jüdischen Alltagslebens dokumentiert waren. Und das sollte in alttestamentlichen Zeiten als Richtschnur und eine Art Wegweiser dienen, damit sich die Israeliten nicht mit den frevelhaften Verhaltensweisen der sie umgebenden Volksgruppen anpassten. Im Deuteronomium, also dem 5. Buch Mose, stehen ganz viele unterschiedliche Anweisungen für das alltägliche Leben und manche sogar sehr detailliert. Ich habe da mal reingeschaut, da steht zum Beispiel auch, dass ein Bauherr, der eine Dachterrasse baut, diese mit einer Brüstung versehen soll, damit er nicht Blutschuld auf sich legt, wenn jemand da hinunterstürzt. Das ist echt interessant, also wie detailliert da teilweise die Anweisungen ins praktische Leben hineinreichen. Und so können wir in genau dem Kapitel 22 des 5. Buchs Mose auch Folgendes nachlesen. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Das war also diese alttestamentliche Anweisung, wie im Volk Israel mit dieser Thematik damals umzugehen war. Und interessant bei dem Vorfall, den wir in unserem Predigttext lesen, ist, dass hier nur die Frau in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Da fragt man sich irgendwie, wo ist der Mann dazu? Wenn die Schriftgelehrten sie auf frischer Tat ertappt haben, dann müssen sie ja auch gesehen haben, welcher Mann mit ihr Ehebruch begangen hat. Und warum haben sie dann die Verfehlung des Mannes gedeckt und nur die Frau angeklagt? Da sehen wir, sie folgen eigentlich nur teilweise der Anweisung des Alten Testaments, in dem ja ganz klar ausgedrückt wird, dass beide bestraft werden sollen. Und ich denke, der Grund liegt vielleicht auch darin, dass Frauen damals in Israel so gut wie keine Rechte in der Rechtsprechung hatten. Sie waren rechtlich fast die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft und dahinter kamen vielleicht nur noch die Sklaven. Und vielleicht verhielt es sich hier genauso wie oft in einer Gesellschaft. Man ist unbarmherzig gegenüber den Schwachen und die Einflussreichen, die können sich vielleicht durch ihr Geld oder ihre Macht freikaufen. Ein Thema, denke ich, was auch uns heute hellhörig machen sollte, wenn solch eine ungleiche Behandlung bei offiziellen Stellen oder vielleicht sogar in der Rechtsprechung passieren sollte. Und in unserem Land sind es sicherlich nicht mehr so sehr die Frauen. Aber melden wir uns da zu Wort? Treten wir ein für die sozial Schwachen in unserer Gesellschaft, die manchmal vielleicht auch zu Unrecht benachteiligt werden und angeprangert werden? Ich komme zum zweiten Punkt, wie Jesus mit dem Versagen dieser Frau umgeht. Schauen wir einmal ganz genau hin, was uns dieser Bibeltext noch sagt. Es ist die Rede davon, dass die Schriftgelehrten Jesus mit dieser Frage auf die Probe stellen wollten, um nur einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Es geht ihnen also gar nicht in erster Linie darum, diesen Sachverhalt zu klären, diese Angelegenheit zu klären, sondern sie benutzen den Vorfall dazu, um Jesus eine Falle zu stellen. Sie wollen ihn ja aus dem Weg schaffen. Ihnen behagte es ja so gar nicht, dass er so beliebt beim Volk war, dass er die Menschen lehrte von Freiheit, von Vergebung sprach, von Gottes Liebe und seinem mitfühlenden Erbarmen. Das waren ganz andere Töne als die der Pharisäer, die strenge Regeln aufstellten und immer auf die Einhaltung des Gesetzes pochten und dabei doch die Menschen manchmal völlig aus dem Blick verloren. Jesus wird also hier diese Frage gestellt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und wie schon erwähnt, verzichten die Pharisäer bewusst darauf, die Gesetzesanweisungen in ihrem vollen Umfang zu praktizieren, indem sie es jetzt nur auf die Frau anwenden und nicht auf den beteiligten Mann. Und schauen wir mal, wie Jesus auf diese Frage reagiert. Er antwortet gar nicht. Zunächst einmal. Er tut so, als ob er die Frage überhaupt nicht gehört hat. Und er beugt sich vor und schreibt mit dem Finger in den Staub des Erdbodens. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber das ist doch irgendwie seltsam. Irgendwie kommt einem das doch komisch vor. Und da regt sich in manchem vielleicht sofort ein Impuls, ein innerer Impuls, die Sache richtig zu stellen. Da muss man doch die Pharisäer korrigieren. sie darauf hinweisen, dass sie das Gesetz ja nur einseitig ausgelegt haben, dass sie vielleicht parteiisch sind, dass sie ja beeinflussbar sind, etc., etc. Und ich denke, das ist vielleicht eine ganz natürliche menschliche Reaktion, zumindest mal heutzutage in unserer Zeit, in unserem Land, da würden wir das vielleicht so tun oder erwarten. Sofort antworten, klarstellen, schnell reagieren, falsche Aussagen korrigieren. Das haben wir auch irgendwo gelernt. Und das geschieht dann aber leider oft auch verbunden mit Anschuldigungen. Das kennen wir doch alle irgendwo aus unserem Alltagsleben, oder? Und ich glaube, wir können an dieser Stelle auch schon von Jesus etwas lernen und von seiner Verhaltensweise. Und ich lade einfach mal ein, uns da ein bisschen was abzuschauen von Jesus. Nicht so schnell auf jede Streitfrage zu reagieren. Uns Zeit zu nehmen, zum Überlegen. Unsere Antwort erstmal abzuwägen. Gott um Weisheit bitten für das, was wir antworten sollen. Und die Antwort so zu formulieren, dass sie nicht anklagt. All das sehen wir hier bei Jesus. Und das empfehle ich sogar manchmal Menschen als Lebensberaterin oder sogar in der Paarberatung, wenn es immer wieder Konflikte in der Kommunikation gibt, mal darauf zu achten, die Reaktionen etwas hinauszuzögern, zu verlangsamen oder die Antwort aufzuschieben, indem man einfach um Bedenkzeit bittet oder sich entscheidet, nicht aus dem Affekt heraus zu reagieren, zu reden. Die Schriftgelehrten in unserem Text lassen sich aber nicht abschütteln. Sie beharren auf einer Antwort und fragen hartnäckig weiter, bis sie eine Antwort bekommen. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ich finde, Jesus handelt hier ganz schön clever. Er hebt nicht das Gesetz auf, weil das hätten die Pharisäer ihm ja sofort vorgeworfen. Aber durch diesen Satz öffnet er ihnen die Augen. Er öffnet eine ganz neue Perspektive und er bewirkt dadurch, dass sie auf ihr eigenes Leben schauen, mit all seinen Unvollkommenheiten, mit all dem Versagen, was ja jeder Mensch kennt. Und dann beugt er sich wieder hinunter und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und dadurch signalisiert er irgendwie, dass er darüber jetzt nicht diskutieren will, sondern sie einfach mal zum Nachdenken einlädt, zur Selbstreflexion. Und nach einer geraumen Zeit, wir wissen nicht, wie lange diese Pause dauerte, nach einer gewissen Zeit passiert das Unglaubliche. Einer nach dem anderen verlässt den Platz und geht fort. Und die Ältesten zuerst, die mit der meisten Lebenserfahrung, die sich selbst schon sehr gut kennengelernt haben, in vielen, vielen Lebenssituationen, in vielen Lebensjahren ihr eigenes Handeln erlebt haben und im Nachdenken vielleicht auch merken, im Nachhinein bin ich gar nicht so zufrieden mit allem, mit jedem, mit jeder Situation, wie ich da reagiert habe. Und bei diesen Älteren, den Ältesten, ist die Selbsterkenntnis am größten. Und daher gehen sie dann auch zuerst und die anderen folgen ihnen. Was für eine effektive Vorgehensweise. Und ich denke, sie war sicherlich verbunden mit Gebet um Weisheit. Jesus war verbunden mit seinem Vater. Er hat seine Weisheit in diese Situation auch hineingetragen. Gebet um Einsicht bei den Schriftgelehrten. Gebet um eine gute Lösung für die betroffene Frau. Und ich wünsche mir manchmal, wir wären so geistesgegenwärtig in unseren Alltagssituationen, gerade wenn wir mit Konflikten konfrontiert werden. Aber ich denke, auch wir dürfen immer wieder darum bitten, dass Gott uns diese Weisheit schenkt, dass er uns durch seinen Geist in unserem Inneren bewegt und dass wir mehr und mehr befähigt werden, mit solcher Weisheit hineinzuwirken, auch in unsere Situation, in unseren Alltag, in unser Umfeld. Und dann komme ich zu meinem dritten Punkt, dem Ausblick. Sündige von jetzt an nicht mehr. Nachdem alle gegangen sind, die diese Frau verurteilt haben, wendet sich Jesus ihr ganz persönlich zu. Einem Menschen, der möglicherweise völlig bloßgestellt, ja fast gelähmt vor Schreck, in der Mitte stehen geblieben ist. Vielleicht war sie so überrumpelt und schockiert darüber, dass sie ertappt wurde bei dieser Verfehlung, bei dieser so persönlichen Situation, dass sie einfach unfähig ist, sich zu bewegen oder gar wegzulaufen. Sie steht da wie paralysiert. Und Jesus wendet sich ihr zu. Er erhebt sich und schaut sie an und fragt nach, wo ihre Ankläger geblieben sind. Erkundigt sich, ob denn keiner sie verurteilt hat. Und er lässt sie selbst die Antwort aussprechen. Nein, Herr, keiner. So als wollte er ihr irgendwie helfen, diese neue Realität zu begreifen. Vor kurzem musste sie noch damit rechnen, gesteinigt zu werden, getötet zu werden durch einen qualvollen Tod. Und jetzt ist überhaupt keiner mehr da, der sie verurteilt. Und sogar Jesus, der einzige Mensch ohne jegliche Sünde, der das Recht hätte, sie zu verurteilen, sichert ihr zu, auch ich verurteile dich nicht. Und Jesus ermöglicht ihr damit einen neuen Anfang. Sie soll ihr altes Leben ablegen wie ein altes Kleidungsstück. So wie wir es auch in Epheser 4, Vers 22 bis 24 lesen können. Denn dann wurdet ihr auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Auf diese Weise bereitet Jesus dieser Frau einen Weg. Ja, wir könnten sogar sagen, einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation. Er spricht ihr zu, du darfst gehen. Und er sagt auch, sündige von jetzt an nicht mehr. Und das ist wichtig an dieser Stelle. Er verharmlost nicht ihre Schuld. Und er sagt nicht, Schwamm drüber, ist alles gar nicht so wichtig. Nein, er fordert sie auf, er bittet sie inständig, diese alten Verhaltensmuster, die ja auch ihr selber großen Schaden zufügen, zu beenden. Jesus interessiert sich nicht so sehr für ihre Vergangenheit, sondern ihm geht es um ihre Zukunft. Ihm geht es letztlich darum, was noch aus ihr werden kann, wenn sie ihr sündiges Verhalten aufgibt. Und er eröffnet ihr eine Chance, ein ganz neues Leben zu beginnen. Ein Leben aus Gott, ein Leben für Gott. Ja, sogar dieser Frau eröffnet er diese Chance. Und das ist es, was Jesus uns Menschen anzubieten hat. Dazu lädt er Menschen ein, von damals angefangen bis heute. Wir sind eingeladen, Vergebung für unsere Verfehlungen zu erfahren. Und wir bekommen auch die Chance, alte Verhaltensmuster zurückzulassen, die hinderlich sind, die uns schädigen und ein neues Leben, ein neues Verhalten zu beginnen. Und das jederzeit. Das ist es doch, was Jesus uns anbietet, was Hoffnung macht. Denn wir alle wissen, irgendwelche Fehler, irgendwelche Sünden, irgendwelches Fehlverhalten kann uns allen vorgeworfen werden. Was für eine Erleichterung, was für eine Freude und Freiheit diese Frau doch gespürt haben muss. All das kann erfahrene Vergebung in uns auslösen, wenn wir das erleben. Und ich komme zum Schluss und dem vierten Punkt. Was können wir heute daraus lernen? Was können wir mitnehmen für unser Leben? Und in erster Linie natürlich, dass es möglich ist, für all unser Fehlverhalten Vergebung zu erfahren, egal was es ist. Und zweitens, dass jeder Mensch von Gott die Chance erhält, neu anzufangen, nochmal ein ganz neues Leben zu beginnen, nochmal zu sagen, okay, ich will nochmal einen Schlussstrich setzen und neu versuchen, neu probieren, mich ändern, mein Denken zu ändern, mein Verhalten zu ändern. Und das ist jederzeit möglich. Und ich denke, drittens werden wir aufgerufen, nicht zu richten, wie es die Pharisäer taten. Und in Lukas 6, Vers 37 und 38 steht dazu, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Herausfordernde Worte. Dieser Text jedenfalls lädt uns alle dazu ein, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Wie er es tat, sollen wir anderen Menschen genauso wie uns selbst eine neue Chance geben, immer wieder. Und gleichzeitig dürfen wir auch klar artikulieren, dass es wichtig ist, dieses selbstschädigende und sündige Verhalten zu beenden, ohne zu verurteilen. Wir Christen sind doch diejenigen, ja, die die Barmherzigkeit unseres Gottes auf dieser Erde in die Tat umsetzen dürfen, die das widerspiegeln dürfen, wie Gott ist. Und lasst uns auch darin Jesus nachfolgen. Amen.